Ich will Sie auch danken für ein kurzes, also mein angenehmes Klima auch war. Jetzt hat sich das Klima ja, wie wir wissen, geändert. Also als Folge, ist jetzt als Folge des Sündenfalls geändert. Ist dann die Umwelt durch den Sündenfall aufgefallen? Und dann ja, so.
Das Klima hat sich mit der Sintflut geändert. Das wissen wir, aber ob es sich schon nach dem Sündenfall geändert hat, ist schwer zu sagen. Die Kleidung diente nicht zur Wärme, sondern zur Bedeckung der Scham.
Und die Umwelt als Ganzes hat sich ja...
Die hat sich auch verändert, aber dazu kommen wir noch, wenn wir Zeit haben. Wenn nicht, dann... Also wir machen weiter. Arabisch 5 über die Umwelt des ersten Menschen. Der weite Raum der Erde gehörte zu seiner Umwelt. Diese sprach von Ausdehnungsmöglichkeiten, sodann von Entdeckungsmöglichkeiten und von höchster Bewegungsfreiheit. Sechstens. Die höchste und allernächste Begegnung, Umgebung zugleich, war Gott selbst. Die Gemeinschaft mit ihm muss ununterbrochen und vollkommen gewesen sein. Es muss hier manches Wort gefallen sein, wovon man noch nach dem Fall lange gelebt haben kann. Wir nehmen an, dass manches noch in Erinnerung blieb, ähnlich wie bei Jesus, wie man sich dort noch nachher sich entsinnt über das, was Jesus gesagt hatte, so dürfte es hier der Fall sein. Aber wir haben zu wenig darüber, um über den Inhalt dieser Gemeinschaft zu wissen. Jetzt macht es sich bemerkbar. Entschuldigen Sie, ich muss ein bisschen suchen. Ich merke, ich habe doch nicht die richtige Reihenfolge. Das ist Römisch 3. Dies war Römisch 2 gewesen, die Anfänge des Menschen. Wir kommen zu Römisch 3. Thema, die Sünde des Menschen, zum letzten Thema in der Lehre vom Menschen, die Sünde des Menschen. Und hier will ich drei Abschnitte besprechen. Es geht um die Sünde des ersten Menschen und dann darauf um das Wesen des Menschen und letztlich um die Folgen aller Sünde. Groß A, Punkt, die Sünde des ersten Menschen. Arabisch 1, das Ereignis. Es sind drei Arten von Personen, die hier eine Rolle spielen. Klein a, wir sprechen zuerst von der Rolle Gottes. Die Rolle Gottes. Römisch 1, Doppelpunkt. Die Rolle Gottes war nicht eine verursachende. Die Rolle Gottes war nicht eine verursachende Rolle. Begründung, Groß A, Doppelpunkt. In der Versuchung ist Gott nicht die Ursache. Er ist nicht die Ursache bei der Versuchung selbst. Nach Jakobus 1 kann Gott nicht versucht werden und deshalb versucht er auch nicht jemanden. Wer versucht, muss jemand sein, der versucht wurde, so scheint Paulus oder Jakobus zu argumentieren. Und Gott ist nicht jemand, der von der Versuchung ansprechbar ist, das heißt, sich versuchen lässt. An dieser Stelle sagt Jakobus in Vers 16, soll man sich nicht irren lassen, in die Irre führen lassen. Vers 17 sagt Jakobus, die guten Gaben sind es, die von Gott kommen, nicht die Einladung zum Bösen. Und Adam sagt nach dem Sündenfall, die Frau, die du mir gabst, die hat mich dazu bewogen. Also war es nicht Gott, sondern die Frau. Auch im Verbot, auch im Verbot hatte Gott nicht eine verursachende Rolle. Menschen meinen manchmal, die Verbote sind die Ursache für eine Übertretung. Wenn es die nicht gäbe, dann würden Menschen nicht übertreten. Das ist eine merkwürdige Denkweise. Wenn Gott ein Verbot gegeben hat, dann wird er nicht dadurch schon schuld oder Mitschuldiger an dem Handeln des Menschen. Gott bleibt gerecht. Das Verbot, sagt Paulus, ist heilig, Römer 7, Vers 12. Und die Heiligkeit Gottes kommt dadurch zum Ausdruck, nicht irgendetwa ein Fehler Gottes. Römisch 2, Doppelpunkt. Worin lag denn die Rolle Gottes? Sie lag im Zulassen. Seine Rolle ist nicht eine verursachende, jedoch eine zulassende. Er lässt es zu, dass Satan Zugang findet zum Menschen. Er lässt es zu, dass der Mensch versucht wird, dass er sündigt. Ja.
Die Versuchung ist eine Sache durch Satan in die Welt kommt.
Ja.
Ist er dann auch Schöpfer praktisch, sag ich mal, der Versuchung? Oder hat er dann hier eine schöpferische Tätigkeit? Oder was geschaffen, was ganz Neues?
Ja.
Ich habe noch eine neue Frage.
Hallo. Man sollte vielleicht nicht das Wort erschaffen gebrauchen, aber es entsteht bei ihm. Ob man von einer Erfindung sprechen könnte, aber die Versuchung entsteht bei ihm, das kann man schon sagen, ja. Aber jetzt, insofern er ein hohes Wesen ist, insofern auch wir schöpferisch tätig sein können, in dem Maße kann man sagen, ja, aber Satan schöpferisch tätig. Ja?
Wenn Gott nicht versucht, warum sagt Jesus dann in Matthäus 6, Vers 13, dass wir nicht um das Beten gehen?
Das Wort Versuchung kann in zweierlei Hinsicht gebraucht werden. Es kann Prüfung bedeuten, jemanden einer Prüfung unterstellen. Und es kann, das griechische Wort kann auch gleichzeitig gebraucht werden für eine Einladung zum Bösen. Und vom Zweiten spricht Jakobus. Gott kann uns prüfen, aber er lädt uns nie ein, Böses zu tun. Er kann uns auf die Probe setzen, in der in Frage kommt, ob wir Böses tun werden oder nicht. Aber er lädt uns nicht ein zum Bösen. Ja.
Was bedeutet es denn, wenn Paulus in Römer 7 davon spricht, dass durch das Gesetz Begierden erweckt werden? Ich glaube, da kommt vielleicht so das Missverständnis, viele Leute her, die sagen, da hat ja Gott ein Gebot gegeben und Das ist dann wie bei Kindern, wenn man sagt, die Herdplatte nicht an, dann tatschen sie ganz bewusst drauf.
Der Grund für den Ungehorsam ist die innewohnende Neigung zur Rebellion. Und Paulus sagt, das Gesetz gibt Anlass zur Aktivierung dieser Rebellion. Wenn das Gesetz uns nicht begegnet, dann schlummert die Rebellion, aber sie ist da. Aber das Gesetz dient dazu, uns zu zeigen, wer wir im Wesen sind. Wir sind schlecht, ohne dass das Gesetz kommt. Nur ist das Gesetz eine Hilfe, uns selbst zu zeigen, wer wir sind. Und dann entsteht die Rebellion an der Stelle. Und dann erwachen wir und merken, wer wir sind. Aber das heißt nicht, dass das Gesetz die Ursache für die Rebellion war, sondern sie ist einfach die Taschenlampe, die zeigt, oder das Licht, das zeigt, was schon da ist. Sie gehen in ein dunkles Zimmer und schalten das Licht ein und dann sehen sie, was im Zimmer ist. Das Licht ist aber nicht der Grund dafür. Klein b, die Rolle Satans, Römisch 1, Doppelpunkt. Was tut Satan? Er benutzt zuerst die Schlange. Das steht in 1. Mose 3 geschrieben. Und hierauf wird Bezug genommen in Offenbarung 12, Vers 9, wenn er sogar Schlange genannt wird. Er bekommt die Bezeichnung für das Vehikel, das er benutzte.
Ist dann die Schöpfung zum Teil schon vorher gefallen und da dann die Schlange benutzen
können? Sie drücken nur hier, Entschuldigung.
Es war ja alles sehr gut, als wir es geschafft haben.
Ja.
Trotzdem hat Satan dann die Schlange benutzt.
Und?
Ja, ist dann schon ein kleiner Fall vorher gewesen in der Schöpfung.
Wieso?
Ja, weil doch vor dem Sündenfall war doch eigentlich muskulare Harmonie im Garten eben gewesen. Und von daher hat der Mensch auch der Schlange Vertrauen können. Normalerweise jedem Tier Vertrauen können. Und das war ja da jetzt nicht mehr gegeben. Weil der Satan halt diese Sachen schon benutzt. Das kann ich nicht erklären.
Ob die Schlange schon böse war, meinen Sie?
Ja, kann ich schon. Ob vielleicht mit dem Fall Satan, wenn er nach
ja, die Natur ist ja nie böse, ja?
Ja, die ist aber gefallen.
Auch nicht gefallen, ja?
Ja, es hat sich aber eigentlich geändert.
Ja, aber diese Veränderung ist nicht ein Fall. Ein Fallen. Diese Veränderung ist eine Veränderung im Zustand der Natur, ja? Aber die Natur ist nicht böse. Das heißt, fallen heißt Schuld. Lapsus im Lateinischen, das Wort, das hier mit Fall übersetzt wird, heißt Schuld. Und Paulus sagt, die Schöpfung ist nicht schuldig. Nicht von sich aus. Also ist nichts an der Schöpfung dran, das hier. Der Zustand der Schlange bleibt dieselbe, ob Satan sie gebraucht oder nicht. Sie ist ein Wesen, sie ist Materie gleichsam mit Leben, ja?
Ja, weil die Schlange ist ja eben auch, oder was ich ja sozusagen auf die Schlange, auf der Schwung soll sie kriechen. Da gibt es genau wie Adam, erst und dann Eva, auch danach die Schlange.
Ja, in unserem Denken scheint das ein Richten zu sein. Aber Ich würde eher meinen, dass nachträglichen bzw. an dem Zustand der Schlange, der jetzt verändert ist, sieht der Mensch, dass Sünde Folgen hat. Und das ist eher für den Menschen so gemacht. Ja. Der Zustand in der Natur hat nichts eigentlich nach vorne zu tun mit einer Verschuldung der Natur. Und Sie müssten also wahrscheinlich auch die Schlange hier einbeziehen. Ja. Die Sprache ist so, Gott drückt sich so aus, aber ein Tier hat ja kein Gewissen, keine Fähigkeit, schuldig zu werden. Es handelt in unseren Augen böse, aber das sind Instinkte, Reaktionen aus der Situation. Und dann beißt ein Pferd vielleicht oder ein etwas anderes, ja. Aber das sind eher natürliche Reaktionen. Infolge, der Tod ist in die Tierwelt eingezogen, ja. Wir reflektieren und beziehungsweise wir projizieren unsere Art in die Tierwelt hinein und dann sagen wir, das Pferd oder die Kuh oder was immer ist böse, ja. Und für uns ist das vielleicht etwas Unangenehmes, Schädliches. Aber das dient uns als Grenze. Unseretwegen hat Gott die Welt in Schlagland. Es ist schwierig, gerade die Schlange ist ein schwieriges Thema. Aber das wäre die Art und Weise, wie ich damit fertig werden würde. Ob ich recht habe oder nicht, weiß ich nicht.
Wenn Sie sagen, dass Tiere praktisch reagieren, also nicht jetzt mit einem Vorsatz etwas Böses tun. Hier war die Schlange doch ganz klar aktiv. Hier hat sie doch nicht auf etwas reagiert. Hier ist ja nicht sie vorher irgendwie in irgendeiner Weise angesprochen worden oder so, sondern hier war sie ja die Aktivierende. Und
aber sie tut ja nichts Böses.
Warum verflucht sie denn dort, wenn sie nichts Böses?
Ich sagte eben, ich meine, dass die ganze Schöpfung ist unter den Fluch gekommen, nicht nur die Schlange. Warum mussten die Bäume im Garten sterben? Die haben auch nichts getan. Ja,
ja, aber ich meine, hier spricht auch Gott ganz klar, weil du das getan hast, nicht weil der Mensch das getan hat, müssen jetzt alle Bäume und so, sondern hier spricht er doch ganz klar an, weil du.
Ja. Nun, die Schlange wird daraufhin verändert. Sie hat keine Beine mehr offenbar seitdem. Ich weiß, das wird gesagt. Aber die Umwelt, gibt die Schrift zu verstehen, wird verändert erst nachdem der Mensch gesündigt hat. Und ich wäre geneigt zu denken, dass das eher als ein Anschauungsunterricht für Adam und Eva getan wird. Tiere müssen auch bestraft werden, in gewissem Sinne, ja. Wir bestrafen sie, um ihr Handeln anders zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tier wirklich Schuld hat.
Ich mache mal ein bisschen vorgreifen, weil,
ja.
Oder besser gesagt zurückgehen eigentlich. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sagt die Schlange zum Beispiel in 1. Mose 3, Vers 4.
Ja.
Und das ist ja wohl ganz klar der Tatbestand der Lüge. Und somit auch der Sünde.
Wer hat gelogen?
Schlange.
So. Wenn Sie einen Handschuh anziehen und Sie arbeiten im Winter, sagen Sie, die Handschuhe hat das getan? Der Handschuh. Wenn Sie im Winter mit der Handschuhe irgendwas arbeiten, Sie schaufeln oder arbeiten an den Bäumen, Sagen Sie dann, der Handschuh hat dort gearbeitet?
Nein, ich sage das nicht, nur wundert es mich dann, warum Gott den Handschuh bestraft.
Ja, weil der Mensch nicht mehr einen gesunden Handschuh haben soll. Er darf nicht mit vollkommenen Handschuhen mehr rumlaufen. Er darf nicht in einer vollkommenen Welt leben. Der Mensch muss wissen, Sünde hat Folgen. Und er darf auch nicht in einer vollkommenen Welt hinterher wohnen. Was wäre das gewesen, wenn der Mensch zwar sündig gewesen wäre, aber seine Umwelt vollkommen, ja? Und an der Schlange merkt er, wer sich brauchen lässt, die Schlange selbst hat dabei keine Schuld, aber an diesem merkt man, dass das Folgen hat, wenn man sich brauchen lässt. Das ist schwer für uns nachzuvollziehen.
Haben denn die Tiere vor dem Sündenfall was zu sagen gehabt? Denn es scheint ja so, dass das Sprechen der Tiere für Eva nichts Ungewöhnliches war. Und ja, das ist vielleicht so wie bei den Romantikern, romantischen Literatur, wie im goldenen Zeitalter, dass eine Harmonie in der Natur herrschte, sodass auch Tiere mit den Menschen reden konnten.
Ich würde nicht voraussetzen, dass die Schlange sprechen konnte, aber ich würde voraussetzen, dass für Eva das Phänomen des Neuen nichts Neues war. Ich würde voraussetzen, dass sie als neues Wesen in einer neuen Welt das einfach entgegennahm, wie ein Kind die Umwelt einfach wahrnimmt und Neues, es ist eben da, ja. Und nun begegnet es etwas Neuem, eine Schlange spricht, aber das ist für sie nicht etwas, es ist neu, ja, weil Neues ist ja nichts Neues. Ja. Das Neue gibt es ja immer wieder, ja. Sie hat ja immer wieder Neues entdeckt und aha, die Schlange spricht auch, ja.
Also ist das eine Naivität, die wir als Gotteskinder wieder haben sollten, die Eva da besessen hat damals?
Das muss nicht Naivität sein. Ich glaube nicht, dass wir als naiv gelten, weil wir etwas Neues erleben. Das ist eine Erfahrung, dass wir etwas Neues erleben. Wenn Sie in ein anderes Land reisen, dann lernen Sie neue Sitten kennen. Aha, Sie haben ein Aha-Erlebnis, ja. Aber das spricht nicht notwendigerweise von Naivität. Wobei Sie jetzt Ihre Naivität nicht als etwas Böses notwendigerweise hinstellen wollen. Aber immerhin, ich glaube nicht, dass das daraus folgen müsste. Die Schlange wird von Satan gebraucht. Er ist die Ursache offensichtlich, genau wie bei der Eselin später. Die Eselin kann nicht sprechen. Aber sie wird gebraucht als Vehikel, als Instrumentarium für das Sprechen. Ja, das was. Ja, wer spricht, der Engel oder Gott? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, sie spricht. Ja. Und das Lügen ist nicht das Lügen der Schlange offensichtlich, ja, denn es ist ja Satan, der hier einlädt zum Bösen. Ja.
Aber beide Mächte haben grundsätzlich die Möglichkeit, Tiere reden zu können. Weil die Jesu ja dann.
Satan hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Natur. Das lernen wir aus der Heiligen Schrift. Er kann natürliche Bewegungen manipulieren.
Aber er schafft an sich nichts Neues.
Nein, er kann nur mit den Bausteinen, die Gott in den Raum hineingestellt hat, umgehen. Er gebraucht sowohl das Gute als das Böse, das Gott geschaffen hat. Er hat nie Krankheit geschaffen, Satan, aber er gebraucht die Krankheit, die Gott geschaffen hat. Er gebraucht beide, die negativen und die bösen Bausteine. Er ist kein Schöpfer. Er ist ein Dieb. Aber wenn wir dort ankommen, dann wollen wir gleich Jesus fragen oder Paulus, die werden es vielleicht wissen, oder Moses.
Ja, ja.
Gehen wir zusammen.
Ja.
Dann fragen wir es gleich.
Wo Sie das jetzt gerade bei Krankheit sagen, eigentlich mal eine ganz persönliche Frage.
Ob ich krank bin?
Nein. Die Frage wollte ich Ihnen auf jeden Fall nicht stellen. ist ja jetzt zu der solche AIDS gekommen.
Mhm.
Bedient sich da Satan der Schöpfung Gottes? Oder hat Gott
da
seine Schöpfung erweitert?
Ich würde, beides wäre möglich. Wir wissen nicht immer, wer was verursacht. Nein. Vom ganzen Tenor der Schrift her, ganz besonders von der Offenbarung her, wovon Plage die Rede ist, würde ich annehmen, dass Gott es in die Welt gesetzt hat. Und Römer 1, auch Römer 1. Ja. So? Alle weniger unbefriedigt? Römisch 2, Doppelpunkt. Satan setzt Gottes Gebot auf die Seite. Das ist der zweite Schritt. Satan setzt Gottes Gebot auf die Seite. Wie tut er das? Gottes Wort wird in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben, natürlich erdenkt sich nicht die Schlange, die sich diese Fragen, sondern das sind Fragen von Satan. Sollte Gott gesagt haben, er stellt also Gottes Wort in Frage. Weiter. Gottes Güte wird in Frage gestellt. Er sagt, ihr dürft nicht von jedem Baum essen. Stimmt das, dass ihr nicht von jedem Baum essen dürft? Da wird Gottes Güte in Frage gestellt. Und weiter, Gott wird geradezu widersprochen. Ihr werdet nicht sterben. Er setzt also Gottes Gebot auf die Seite, indem er Gottes Wort in Frage stellt, seine Güte in Frage stellt und Gott direkt widerspricht. Römisch 3, Doppelpunkt. Unter Berufung auf Gott wird ein Vorteil in Aussicht gestellt. Dies ist sehr listig. Unter Berufung auf Gott wird ein Vorteil in Aussicht gestellt. Gott weiß, dass die Augen werden geöffnet werden. Gott weiß, die Augen werden geöffnet. Gott weiß, ihr werdet wie Gott sein. Und drittens, Gott weiß, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Unter Berufung auf Gott wird ein Vorteil in Aussicht gestellt. Angedeutet mit diesen Aussagen ist Folgendes. Satan deutet an, zwischen den Zeilen hört Eva, euch fehlt einiges. Ihr habt nicht alles, was ihr haben könntet. Satan deutet ferner an, zum Zweiten, ihr seid blind. Die Augen werden geöffnet werden, so, dann bin ich also blind. Wenn er sagt, ihr werdet wie Gott sein, dann muss sie ja schließen, ich bin nicht, was ich sein könnte. Er deutet an, ihr seid nicht, was ihr sein könntet. Und wenn er sagt, ihr werdet wissen, was gut und böse ist, deutet er an, ihr wisst einiges nicht. Es gibt einiges, das ihr nicht wisst. Ihr seid also nicht ganz aufgeklärt. Was ist über die Rolle des Menschen zu sagen? Klein c, die Rolle des Menschen. Römisch 1, Doppelpunkt. Wir erfahren, der Mensch ist versuchbar. Die Geschichte zeigt uns in 1. Mose 3, dass der Mensch versucht werden kann. Ein Vergleich von 1. Mose 3 und Lukas 4, 1 bis 13, zeigt, dass der vollkommene Mensch ausgestattet war mit dreierlei gesunden Trieben. Einem gesunden Trieb zu genießen, einem gesunden, Entschuldigung, Verlangen zu haben, Macht zu entfalten und drittens, mit einem gesunden Bedürfnis zu sein. Diese Kanäle waren ursprünglich an Gott angeschlossen. Gott gab alles, was der Mensch brauchte, und im Vertrauen nahm der Mensch alles von ihm. Auf diese Weise wurde sein Leben gefördert, erhalten. Seine Versuchbarkeit, seine Triebe sind aber nicht die Ursache der Sünde. Die Triebe des Menschen sind nicht die Ursache für die Sünde. Denn bevor der Mensch sündigte, war nichts an ihm verkehrt. Alles war gut. Und dann, zu jener Zeit, waren die Bedürfnisse da. Er hatte also die Bedürfnisse, bevor er sündigte. Über sie war er aber ansprechbar. Auch Jesus war sündlos während seiner Versuchung und hatte dieselben Bedürfnisse. Deshalb waren sie ansprechbar. Römisch 2, Doppelpunkt. Eva schenkt dem Versucher Aufmerksamkeit. Das ist der zweite Schritt. Oder eigentlich der erste Schritt. Eva schenkt dem Versucher Aufmerksamkeit, führt ein Gespräch mit ihm. Obwohl dieses auf dem Wege zur Sünde liegt, ist nichts, das sie hier sagt, Sünde an und für sich. Denn ihre erste Sünde ist das Nehmen vom Baum. Römisch 3, Doppelpunkt. Eva geht auf die Versuchung ein. Wie geht Eva auf die Versuchung ein? Groß A, Doppelpunkt. Sie betrachtet. Sie betrachtet zunächst den Baum unter neuen Aspekten. Hier in diesem Betrachten beginnt Glauben an Gott zu schwinden. Eine visuelle Schwäche tritt ein, Irrproportionen entstehen, das Kleine wird groß, das Große wird klein. Klein wird die Warnung Gottes, groß wird der Wert des Baumes. Die Pflicht, Gott zu gehorchen, wird im Innern durch eine empfundene Pflicht zu essen ersetzt. Sie meinte, es wäre besser zu essen. Und dieser Vorteil ersetzt die Pflicht, Gott zu gehorchen. Eine Rationalisierung des geweckten Wunsches findet statt. In Gedanken wird die Entscheidung gefällt. Was folgt, ist die Veräußerung dieser Entscheidung. Und da sind wir bei Groß B. Eva handelt. Sie geht auf die Versuchung ein, indem sie erst betrachtet, und Groß B, Doppelpunkt, indem sie handelt. Die eigentliche Übertretung gilt als der Fall. Das heißt, als sie nahm, sündigte sie. Römer 5 setzt Paulus den Fall des Menschen mit der Übertretung an. Hier ist der eigentliche Ungehorsam, das Tun dessen, das verboten war. Ab Vers 12. Römer 5, ab Vers 12. Nicht essen lautete das Verbot, und dieses Nicht-Essen hat sie übertreten. Sie hat angerührt, genommen, gegessen. An dieser Stelle ist der Sündenfall zu setzen, oder an dies ist der Sündenfall. Römisch 4, Doppelpunkt. Und nun wird die Versuchte zur Versucherin, ähnlich wie Satan, wird zum Versucher. Denn der Mensch ist im Wesen ein Missionar. Römer 1, Vers 32 haben wir etwas Ähnliches. Nicht nur tun sie es, sondern haben Freude daran, dass andere es tun. Junge Burschen, die in einen fremden Garten gehen, über den Zaun und holen sich da Äpfel, die wollen nicht alleine sein. Die teilen sie gern aus, damit auch andere dabei sind. Römisch 5, aus verschiedenen Gründen natürlich, aber wir halten fest, Eva lädt ihren Mann ein, ebenfalls zu essen. Römisch 5, Doppelpunkt, von Adams Handlung ist wenig gesagt. Es gilt wohl als verantwortungsvolleres Handeln, denn Römer 5 schreibt ihm die Schuld zu, obwohl, wie ich vorhin sagte, dort Adam die Bezeichnung für beide, Adam und Eva, sein könnte. Römisch 6, Doppelpunkt, Fazit zur Rolle des Menschen oder Zusammenfassung. Was hat der Mensch im Grunde getan? Was haben Adam und Eva im Garten Eden hier eigentlich getan? Dreierlei. A. Sie haben sich selbst an die Stelle von Gott gesetzt. Sie wählten sich selbst anstelle des Gebotes Gottes. B. Sie haben die Welt an die Stelle von Gott gesetzt. Sie wählten die Welt anstelle von Gott. Und C. Sie hörten auf Satan anstelle von Gott, und somit wurde Satan an die Stelle von Gott gesetzt. Hinfort sind er selbst, der Mensch, die Welt und Satan seine Götter, jedoch im variierenden Maße. Seit Eden sind der Mensch als Humanist, die Welt und Satan die Götter des Menschen. Arabisch 2. Wir kommen zum nächsten. Die Folgen der Sünde des ersten Menschen. Wir haben uns mit dem Ereignis befasst. Wir befassen uns jetzt mit den Folgen der Sünde dieser ersten Menschen. Arabisch 2, ja, Punkt. Klein a, welches sind die Folgen? Klein a, Punkt. Die Gemeinschaft ist zerstört. Die Gemeinschaft des Menschen ist gestört. Entschuldigung. Wir kommen gleich beides, ja. Erstens, Römisch 1, Doppelpunkt. Welche Gemeinschaft? Zuerst die Gemeinschaft mit dem Mitmenschen. Die Gemeinschaft mit dem Mitmenschen. Das heißt, der Erzählung nach. Ja. In der Erzählung merkt man, die Gemeinschaft zwischen den beiden ist gestört. Der Mensch wird sich seiner Nacktheit bewusst. Möglicherweise, weil er vorher eine Fähigkeit besaß, in die geistliche Welt zu schauen, diese ihm aber abhanden gekommen war und seine Augen jetzt an der Oberfläche des Diesseitigen stehen blieben. Das ist meine Annahme. Auf jeden Fall entsteht das Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl beinhaltet zweierlei. Einmal das Empfinden der Ermangelung einer Ergänzung. Man empfindet, dass einem etwas fehlt, eine Ergänzung fehlt. Scham, sich zu schämen, heißt, ich bin weniger, als ich in den Augen des Nächsten sein will. Und zweitens heißt Scham das Empfinden der Notwendigkeit eines Schutzes. Wer sich schämt, hat Angst. Komm mir nicht, bitte nicht zu nahe. Es ist also eine, die Gemeinschaft ist also gestört. Sie ist nicht dieselbe Gemeinschaft wie vorher mit den Mitmenschen. Römisch 2, Doppelpunkt. Die Gemeinschaft mit Gott ist gestört. In der Beziehung zu Gott ist jetzt Furcht da. Sodann Flucht und letztlich Versteck. Furcht, Flucht und Versteck vor Gott kennzeichnen die Beziehung zu Gott. Später eröffnet uns die Schrift, dass es sich hier um eine innere Trennung von Gott handelt. Später erfahren wir, dass eine Trennung von Gott vollzogen ist. Jesaja 59 sagt Gott durch den Propheten in Vers 2, es sind eure Sünden, die euch und euren Gott voneinander scheiden. Und das ist, was die Bibel geistlichen Tod nennt. Klein b. Der Mensch hat sich in seinem Wesen verändert. Das war die zweite Folge der ersten Sünde. Der Mensch hat sich in seinem Wesen verändert. Seine Natur ist anders geworden. Was ist anders geworden? Wir gliedern auf. Römisch 1, Doppelpunkt. Zwar hatte der Mensch eine neue Kenntnis, aber sie war eine Kenntnis des Bösen, und zwar aus der Erfahrung. Die Kenntnis des Guten ist jetzt einmal eine Erinnerung und dann eine Hoffnung. Die Kenntnis des Guten ist eine Erinnerung, aber dann auch gerade von daher eine Hoffnung. Erst später ist sie eine begründete Hoffnung, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht zufrieden war mit seinem Zustand und hoffte, dass es anders werden würde. Wir müssen Pause machen. Entschuldigung. Wie? Als Christ? Ja, aber da sind wir ja schon beim Heil, ja?
Ja.